ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode hier beim Petspot. Wir möchten über das Spiel der New England Patriots sprechen am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars. Und für alle, die euch kennen, wisst ihr auch, dass wir über einige weitere Themen sprechen wollen, Ausblick geben wollen auf das Sunday Night Game gegen die Detroit Lions, das Match gegen den ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia und natürlich all das, was uns jetzt in den letzten Tagen noch so erreicht hat, der Josh Gordon Trade, ein paar weitere Transactions. All das wollen wir besprechen und damit ein herzliches Willkommen an dich, Christian.
Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Ja, der Messias ist da, ne? endlich. Und der hat nur einen 5-Runden-Pick gekostet und wahrscheinlich gibt es sogar noch einen 7-Runden-Pick zurück. Ja, das ist erstaunlich, dass man den Messias so günstig hat kriegen können, ne?
Ja, und vor allen Dingen, was man vielleicht vorher, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Christian, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, wenn dann die Patriots im Super Bowl gegen die LA Rams spielen werden, in Atlanta wird die Halbzeitshow von Maroon 5 dargeboten. Das war auch meine Reaktion.
A bit deflating, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Die Flächigen, auch dazu gibt es eine lustige Erneuerung. Der Reporter aus Indianapolis, der damals Deflategate rausgebracht hat, wurde offiziell gekündigt. Ein bisschen spät, wie ich finde.
Ah ja, okay. Ja gut, wahrscheinlich war dann die Designation auch eher injured anstatt skill-based, ne?
Ja, absolut. Er hat wahrscheinlich in seinem neuen Vertrag so viele Boni, die not likely to be earned waren und deswegen.
Na gut, aber dann wäre ja gerade billig fürs Captain. Naja, egal. Ja gut, aber wir haben es auch geschafft, haben jetzt schon knapp 4 Minuten rum, ohne zu erwähnen, dass die Patriots verloren haben gegen Jacksonville.
Ne? Ach so, ja. Für alle, die sollten wir vielleicht haben. Ja, also müssen wir auch drüber sprechen. Ja, klar, man kann nicht nur über Siege sprechen.
Ja. Es macht natürlich nicht ganz so viel Spaß, über Niederlagen zu reden, aber ganz ehrlich, meistens gibt es über die am meisten zu reden, denn nicht umsonst gibt es das Sprichwort, aus Fehlern lernt man und man kann man viel lernen aus der Niederlage? Sollte man viel lernen aus der Niederlage? Ja.
Hoffen wir doch mal.
Ja, ich hoffe schon. Also es gibt einiges zu bequatschen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das alles in die Stunde hier so reinbekommen. Hab mir jetzt auch nicht so einen Plan gemacht, aber wir lassen es mal auf uns zukommen. Aber wir haben auf jeden Fall einiges Interessantes am Start.
Genau. Lass uns doch dann direkt einsteigen in das Spiel, Christian. Wir haben ja das letzte Woche schon angekündigt für alle, die uns hören, dass wir das Ganze immer so ein bisschen an einem Faden lang führen möchten, einem roten Faden, und zwar dieses das Gute, das Schlechte und die Verletzung. Also Good, Bad and the Injured ist unser...
Nicht lieber das Gute, das Schlechte und das Verletzte?
Ja, wie würdest
du... Das ist schon gut, ich wollte dich nur so ein bisschen von den Schienen schubsen.
Ja, hast du geschafft, jetzt müssen wir neu anfangen. Nein, Scherz. Also fangen wir doch erstmal an mit dem Guten. Auch wenn es schwierig ist, aus dem Spiel was Gutes rauszuziehen, ist dir überhaupt was aufgefallen, was Gutes, was du mitnimmst aus dem aus dieser, man kann es nicht nur Niederlage nennen, man muss es ja wirklich eine kleine Schmach nennen, denn es war nicht nur einfach eine Niederlage, sondern es war eine deutliche Niederlage, es war auch eine kleine Klatsche, muss man wirklich sagen.
Ja, was gut. Ja, es ist echt schwierig, ne? Vielleicht, dass Hollister am Start ist wieder, nicht mehr verletzt ist, drei Targets hatte. Ja, das ist vielleicht ein kleines Gutes. Gilmore, ist halt dein Nummer 1 Corner und hat ein solides Spiel gemacht. Und in Anbetracht der Alternativen würde ich ihn vielleicht dann auch auf die gute Liste setzen. Tom Brady ist nicht verletzt, Gronkowski ist nicht verletzt. du merkst, es wird schwierig. Also,
Ja,
das Gute, glaube ich, das Beste an dem Spiel ist, es ist ein Spiel weniger, als dass wir ohne Julian Edelman spielen, denn ich glaube, dass er speziell in dem Spiel extrem gefehlt hat. Ich hoffe, dass es nur an ihm liegt, sagen wir es vielleicht mal lieber so.
Ja, also zumindest wissen wir es noch nicht, denn gegen diese Defense der Jacksonville Jaguars hat Julian Edelman noch nie gespielt, denn im letztjährigen Playoff-Game war er natürlich auch verletzt. Aber da haben wir zumindest gesehen, dass ein reliable Slot-Receiver wie Danny Amendola auf jeden Fall die Jaguars vor ein paar Probleme gestellt hat.
Ja.
Von daher.
Genau, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, dass Jules in dem Spiel unglaublich hätte helfen können.
Mhm. Genau. Mein guter Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehmen wollte, war Tom Brady. Ich muss sagen, bei allem, was nicht funktioniert hat in dem Spiel, in dem Team, was das Coaching angeht etc., da kommen wir gleich beim Schlechten drauf zu sprechen. Tom Brady hat für mich eine ganz gute Figur abgegeben. Also wenn ich mir überlege, dass er von Anfang an gegen die super starke Defense von mit einem Rückstand anlaufen musste, dass seine O-Line geschwächt war, also Marcus Cannon war nicht dabei, dann das hat Dante Fowler gerne dann genutzt, um an Brady ranzukommen. Auch Andrews und auch Tooney haben den ein oder anderen Block nicht erwischt. Also da hatte er relativ schnell relativ viel Probleme und dafür hat er noch ein gutes Spiel gemacht. Wenn man davon ausgehen muss, dass er wahrscheinlich relativ früh in dem Spiel eigentlich immer im Hinterkopf hatte, okay, ich muss den Ball jetzt ganz schnell loswerden. Und wenn deine Receiver dir nicht wirklich aushelfen können, hat er das insgesamt, muss ich sagen, gut gemacht, dass er da weiter drin stand in der Pocket und eben versucht hat, was ja möglich war. Und ich glaube, es gäbe nicht viele andere Quarterbacks, die da einen besseren Job hätten machen können in dem Moment mit dem Rückstand und vor allen Dingen der Defense, die dann natürlich extrem gehypt war.
Ja gut, okay. Also ich kann deiner Argumentation folgen, würde es aber anders bewerten, glaube ich. Also auch die gute Liste, das würde ich nicht machen.
Ach, okay, schade. Aber, dann lass uns doch zum Schlechten übergehen.
Defense? Playcalling? Coaching?
Ja.
Offensive Play Calling, also es ist halt schwierig, sich da auf eine Sache zu einigen, ne?
Ja, dann fang doch bei der Defense an, was hat dir nicht gefallen?
Ja, also der Pass Rush hat mir ein bisschen zu sehr gefehlt, das ist ein leidiges Thema. Claiborne ist wieder, nicht unbedingt so gut aufgefallen. Ich finde, dass viele von den Lanes, die Blake Bortles bekommen hat, um seine massiven Rush Erfolge feiern zu können, dadurch verursacht waren, dass häufig Claiborne einfach das Contain gebrochen hat. Das ist so ein übliches, so ein Standardproblem auch vielleicht sogar im Football. Ich glaube, Blake Bortles hat für 4 oder 5 First Downs gerusht, aus einem Third Down raus. Das ist, darf nicht passieren. Einmal ist mir auch Bentley da in Erinnerung geblieben, wo ich das Gefühl hatte, dass er eigentlich dafür da war, den Quarterback zu spyen und dann hat er sich irgendwie in die Coverage verschlagen. Ich meine, Pass-Coverage, ne, irgendwie gefühlt war jeder Passempfänger 2 Meter frei um sich herum. Das darf nicht wirklich so sein, sollte nicht so sein. Viel Man-Coverage gespielt, was ja eigentlich nicht unbedingt so das Steckenpferd ist, aber ich weiß es auch nicht.
Ich glaube, also für mich hat alles angefangen im Grunde genommen mit der nicht vorhandenen Pressure, die sie gegenüber Blake Bortles hatten. Das hat dazu geführt, dass sie eben auch relativ schnell in Rückstand geraten sind und dann im Grunde genommen volles Risiko gehen mussten. Schon sehr früh im Spiel eigentlich dann nur noch Man-Coverage spielen konnten, weil sie immer wieder versucht haben, die Linebacker auch dann mit den Linebacker zu blitzen. Und das, muss ich sagen, hat mich extrem enttäuscht. Also die vielen verschiedenen Blitz-Packages, die sie hatten, von denen hat keins funktioniert. Also entweder...
Ja, zumindest einmal ist Bentley
voll an ihm vorbeigelaufen, ja.
Genau, also, das war sehr frustrierend.
Also entweder haben die Linebackers nicht geschafft, auch nur in die Nähe von Blake Bortles zu kommen, obwohl sie einen extra Rusher gebracht haben, oder sind vorbeigelaufen, ganz einfach, ne? Also so wie Bentley in dem einen Fall. Oder haben es nicht zu Ende geführt, oder das war für mich sehr, sehr enttäuschend. Also wenn man da schon dann die Linebacker bringt, muss da auch irgendwann mal was dabei rumkommen. Und das war extrem schlecht. Und wenn sie die Linebacker eben nicht in der hinter Blake Bortles hinterhergeschickt haben, waren sie in der Pass-Coverage absolut verloren. Und klar, wir hatten das auch schon, glaube ich, bei Twitter dann, dass auch viele von euch Hightower zu Recht als nicht unbedingt so spritzig momentan sehen. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Das war er auch nicht. Bentley, der deutlich spritziger ist, dem fehlt, glaube ich, einfach die Erfahrung. Das hat man mehrfach gesehen, dass er sich zu Passempfängern bewegt hat, die dann völlig gedeckt schon waren. Also teilweise ist er in eine schon Double Coverage reingelaufen auch noch. Und wollte da aushelfen und dann wurde natürlich an einer anderen Stelle jemand frei. Also er hatte große Probleme, den freien Raum quasi in der Mitte irgendwie abzudecken und das kann man, glaube ich, auf seinen Rookie-Status und seine Unerfahrenheit natürlich schieben.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nochmal das Spiel mir nochmal, zumindest die erste Hälfte, ausführlich angeschaut. Und da ist mir auch aufgefallen. Also das sind Sachen, die kann man teachen. Und Bentley ist halt echt noch jung, ne? Zeigt viel Upside quasi, also viel Potenzial. Die Frage ist halt, kann das nutzen? Und das sind immer Sachen, die stellen sich halt immer und meistens relativ zügig bei raus innerhalb des ersten Jahres und der ersten Offseason. Aber da können wir auf jeden Fall noch hoffnungsvoll sein. Ne? Also das ist durchaus jetzt nicht ganz so tragisch. Und ich sehe auch wirklich viel Potenzial, weil ich auch das Gefühl habe, dass einfach coachingmäßig so viel versaut wurde. Josh McDaniels in der ersten Hälfte einige Playcalls in der Red Zone, dann auch, als es dann Field Goal geworden ist. Lass mich mal kurz zu meinen Notizen rübergehen. Hier sind wir. Genau, einmal war es irgendwie so ein Single Read, hatte ich das Gefühl. Brady hat auf Dorsett sich fokussiert und der wurde von Bouye gedeckt und relativ von Anfang an hat Brady den Ball einfach weggeworfen in Dorsetts Richtung. Ja, gut, das kann mal passieren. Danach war es dieser komische Jet Sweep, angefakter Jet Sweep von Dorsett und dann hat Brady den Ball quasi nahezu parallel zu Line of Scrimmage zu Dorsett geworfen. Auch direkt gelesen worden von Smith in dem Moment. Direkt quasi für No-Gang getackelt worden. Und danach dann Third Down, wie man es von den Patriots gewohnt ist. 10 Yards muss man schaffen, oder 11 Yards. War der First Read auf Gronkowski. Und Gronkowski war mehr oder weniger schon fast getrippelt, also so zweieinhalbfacht, würde ich mal sagen. Dann hat er den Ball zu, Dorsett geworfen. Ach, nicht Dorsett, zu Patterson geworfen, aber das war mehr oder weniger so ein halber Wegwurf. Und Patterson hat sich jetzt auch nicht so geschickt angestellt. Symbolisch fürs Playcalling, irgendwie so ein bisschen uninspiriert. Ich hatte das Gefühl, man hatte keine Antwort gefunden auf das, was Jacksonville gemacht hat. Man konnte die Mitte nicht wirklich nutzen, weil ihm das Personal dafür fehlte. Ne? Man konnte Gronk relativ problemlos doppeln, weil man eben nicht einen Julian Edelman noch dabei hatte, der dann quasi die daraus entstehenden Räume wirklich nutzen konnte. Ein paar Mal wurde Hogan in das Slot auch aktiviert und da hat er sich auch gut gemacht, aber nicht häufig genug irgendwie. Also
ja, auf jeden Fall. Also die problematisch war mit Sicherheit, dass Gronk sehr früh sehr effektiv aus dem Spiel genommen wurde. Das kann nicht jedes Team. Das hatten wir auch gestern, als wir schon kurz über das Patriots-Spiel gesprochen haben im GFA-Pod, gesprochen, dass Gronk wirklich von Safeties gedoppelt wurde, dass die Jacksonville Jaguars eben die Möglichkeit haben, mit ihren unglaublich schnellen Linebackern dann eben die Mitte trotzdem dicht zu machen, dass sie da kein Problem haben und dass sie halt einfach auch wussten, okay, die Receiver der Patriots können wir 1-1 covern. Wir brauchen keine Hilfe für Ramsey, wir brauchen keine Hilfe für AJ Bouye. Die können das 1-1 auf jeden Fall klar schaffen, weil sie einen absoluten Vorteil, körperlichen Vorteil gegenüber Dorsett haben, seine Schnelligkeit auf jeden Fall matchen können und gegen Hogan haben sie einfach einen Schnelligkeitsvorteil und von daher war es klar, okay, wir können uns wirklich darauf konzentrieren, alles andere komplett dicht zu machen, die komplette Mitte. Wir können jeden Versuch, irgendwie ein Gadget-Play von Patterson können wir relativ schnell im Keim ersticken, wir können die Running Backs aus dem Backfield extrem gut covern und brauchen keinen extra Rush. Und auch das hat man dann gesehen, dass eben, was ich gerade eben meinte, in der O-Line doch ein paar Probleme waren. Die Jaguars mussten nicht viel machen, um den Druck auf Brady aufzubauen, der es eher eben sehr, sehr schnell den Ball loswerden musste.
Ja, im Prinzip war das Spiel nach der ersten Hälfte vorbei. Auch als wir haben es auch noch geschrieben und du hast gesagt, so schon in der ersten Hälfte, das sieht nicht gut aus, ne? Und das Spiel ist schon fast abgeschrieben, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Ich hatte dann noch musste da noch aufholen, denn ich habe vorher noch welches Spiel habe ich noch gesehen? Genau.
Vikings?
Ja, genau. Und das war ja in der Overtime und dementsprechend kam ich ein bisschen später dazu und musste dann ganz viel vorspulen und war ein bisschen gestresst und so. Das ist immer ein bisschen nervig.
Oh.
Aber okay, das ist nicht euer Problem. ich hatte immer noch so ein bisschen das Gefühl, okay, ne, die Jacksonville Jaguars hatten das Spiel komplett in der Hand. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Aber es war halt immer noch die Chance, da zurückzukommen. Und irgendwie fast die gesamte zweite Hälfte waren die Patriots so in einem Broken Play Mode, so würde ich das mal nennen, dass sie die ganze Zeit wirklich Gadget-Plays probiert haben und nicht ihr normales Spiel, ihren Stiefel runterfahren konnten quasi, ne? Catch-up spielen. Und dafür habe ich die Patriots schon oft genug gesehen, dass sie es dann geschafft haben, wieder in Reichweite zu kommen und dann das Spiel wieder zu drehen. Dementsprechend habe ich da durchaus noch eine Chance gesehen von 20-30%. Und zwischenzeitlich sah es ja auch so aus in der zweiten Hälfte. Ne? Wir hatten dann den Fumble, den Gilmore geforst hat. Und dann kam man, glaube ich, auf 11 Punkte wieder ran. Und dann wirkt es auch so, okay, die Patriots gehen jetzt das Feld runter, scoren. Und dann sind es nur noch 4 Punkte und ne, schon haben wir ein Ballgame. Also da wäre es auch durchaus noch möglich gewesen, aber das ist halt relativ schnell vorbei gewesen, leider.
Genau, das dann dank des Strip-Sacks, glaube ich, ne, von Dante Fowler. Und dann hatten wir eben auf der gegenüberliegenden Seite einfach Blake Bortles, der durch die Defense der Patriots marschieren konnte und diesen unglaublich ja, frustrierenden letzten Touchdown-Pass geworfen hat. Ich glaube, auf Westbrook war das. Also was zumindest was diese Aufholjagd angeht, ich hatte mir dann ein bisschen gehofft, du hattest es als guten Punkt auch richtig formuliert, Jacob Hollister, ich hätte mir eigentlich mehr gehofft, dass sie dann quasi in diesem mit 2-3 Titans vielleicht das dann auch mal probieren, irgendwas da zu machen, weil die Running Backs, das hat man halt relativ früh gesehen, deswegen war ich relativ negativ dann eingestellt, was das Ergebnis angeht, hatten keine Chance, die Running Backs gegen die Linebacker und Safeties der Jacksonville Jaguars, und da hätte ich mir halt erhofft, dass man versucht, Hollis dann nochmal mehr reinzubringen, weil er einfach eine gewisse Schnelligkeit auch mitbringt und eben auch einen Körper, der athletisch genug ist, um vielleicht gegen Tyron Smith oder Mac eben reinzugehen. Also das hat mich nicht verstanden, warum sie ihn dann gar nicht mehr genutzt haben.
Ja, nee, das stimmt. Aber vielleicht, man weiß ja auch nicht genau, wie sein Trainingsstand war. Ne? Er war jetzt echt lange verletzt und ist jetzt wieder im Spiel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er am Ende dann tatsächlich hatte. Also so viel, mehr als 10 werden es, glaube ich, nicht gewesen sein, oder?
Ja, es war nicht viel, nee. Und das ist natürlich auch schwierig, ne? Also er ist dann natürlich ein bisschen eindimensional auch eingesetzt. Wenn er aufs Feld kommt, weiß die Defense im Grunde genommen, dass er, wenn dann nur als Passempfänger dient. Das ist dann vielleicht schwierig.
Ja, es gab so ein paar 3 Tight-End-Sets, wo er mit dabei war, wo dann auch mal gelaufen wurde, ne? Ja. Aber er ist natürlich nicht ein Hauptblocker. Also ich glaube, wenn er und Gronk nur da sind, dann kann man relativ davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eher ein Laufspielzug wird oder zumindest nicht zu seiner Richtung gelaufen wird, sagen wir es mal eher so. Aber wenn er mit Allen am Start ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm, dass er nicht so blockfähig ist, weißt du? Aber ja, gut, es ist, es ist, wie es ist. 14 Snaps hat er gehabt.
Ah, okay.
Aber Sony Michel hat auch seine Premiere gehabt, ne?
Ja, hat es kurz gezeigt. Also sie haben ja, als er reingekommen ist, wirklich, glaube ich, 3 oder dann übergreifend über 2 Drives 4 oder 5 Spielzüge nur über ihn gelaufen.
Ja.
Hat er gut gemacht, aber insgesamt war es natürlich so, da muss ich mich selber auch berichtigen. Ich hatte ja vor der Saison auch gesagt, so Jeremy Hill ist jetzt nicht so mein Top-Favorit für die Running-Back-Position, aber momentan ist es leider so, dass alle Running-Backs, die da sind, okay, Michel hat jetzt noch nicht so viel zeigen können, momentan keine wirkliche Bedrohung darstellen, was das Laufspiel angeht. Also sie, wenn jetzt
ja.
Rex Burkhardt, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber wenn er reinkommt, ist jetzt nicht so, dass die Defense sagt, okay, run heavy, wir müssen jetzt wirklich auf das Laufspiel achten. Und die Jaguars haben es auch komplett einfach ignoriert. Also die wussten, dass da nicht viel passieren kann. Und das ist so ein bisschen schade. Das fehlt im Gegensatz zum letzten Jahr. Da hatte man doch mit Dion Lewis auch noch mehr Gefahr. Wirklich aus dem Laufspiel heraus oder in den Jahren mit LeGarrette Blunt mussten sich Defense drauf einstellen. Momentan hat man einfach nicht, hat man Running Backs, die sehr viel machen können, aber nicht so stark eben das Laufspiel präferieren, dass man sagen kann, okay, die Defense muss sich auch darauf einstellen, was dann auch wieder dazu führt, dass das Play-Action-Spiel von den Patriots halt nicht existent war in dem Spiel.
Ja, das stimmt schon, da hast du schon nicht Unrecht, aber das sind auch Sachen, die können sich noch verbessern. Also zum einen Sony Michel, wie gesagt, das erste Spiel hat 3,4 Yards per Rushing Attempt gehabt, das ist ein okayer Wert, ne? Es ist nicht schlecht, das ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Hat gezeigt, dass er auch mit dem Ball fangen kann, auch wenn er irgendwie einen blöden Drop dabei hatte, der, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch einen First Down gekostet hat. Zumindest war es ein negatives Spiel, also negatives Play, und das kannst du dir halt gegen diese Defense nicht wirklich erlauben. Ne? Da muss eigentlich wirklich jedes Play sitzen, ansonsten, wenn du dann in Third and Seven bist oder so, ja, dann wird's schwierig, ne? Also das ist, und das kann halt hoffentlich nur besser werden bei Sony Michel. Bei seiner Verletzungshistorie muss man daher auch sehr vorsichtig sein. Das kann natürlich auch einen anderen Weg einschlagen, aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber generell ist für mich so die These, die ich proklamieren würde, die abhaken, weitermachen. Zum einen wissen wir gar nicht, ob wir gegen Jacksonville nochmal laufen in den Playoffs irgendwann. Ich bin jetzt mal so dreist und sage, dass die Patriots in die Playoffs kommen. Also es ist nicht gegeben, dass wir gegen Jacksonville wieder spielen müssen, denn es kann durchaus sein, dass sie das irgendwie in der Saison noch irgendwie verspielen, indem sie gegen zum Beispiel diese Woche Tennessee verlieren. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber es ist nicht unmöglich. Und zum anderen gibt es sicherlich auch Punkte, die dann bei einem Rematch für die Patriots sprechen. Zum einen, dass Julian Edelman da ist und zum anderen, dass wir Josh Gordon haben und das Coaching sich besser darauf einstellen kann, einen besseren Gameplan konstruieren kann. Ja, aber
und vielleicht auch generell kühler. Ich glaube, die Temperatur hat auch einen Ausschlag gegeben.
Ja. Also, aber ich meine, die erste Hälfte ist jetzt eigentlich nicht so der Zeitpunkt, wo du sagst, es ist zu heiß, die Defense war irgendwie völlig außer Atem. Hm. Und in der ersten Hälfte waren die Probleme ja auch schon. Das würde ich jetzt sagen, wenn es irgendwie bis zur Halbzeit irgendwie relativ gleich war und dann die zweite Hälfte völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber deswegen also Temperatur, auch wenn es diese schöne Stat gab bei CBS, die haben die irgendwie andauernd eingeblendet, dass Patriots in, ich glaube, dass Tom Brady in den 7 Spielen über 87 Grad Fahrenheit nur 6 verloren hat und nur 1 gewinnen konnte, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, aber das ist, ich würde es eher außer Acht lassen, glaube ich.
Ja, es war mit Sicherheit nicht der Grund dafür. Bleiben wir noch ein bisschen bei unseren Kritikpunkten. Was natürlich auch ganz nett war, war eben Chris Hogan mit seinen 2 Touchdowns, aber insgesamt die Receiver untergegangen, muss man sagen, in dem Spiel. Keine wirkliche Gefahr, die von ihnen ausgegangen ist. Und die Jaguars, was ich eben meinte, haben das auch relativ ignorieren können, also in Anführungsstrichen. Wir kommen nachher noch zum Josh Gordon Trade. Meinst du, das waren direkte Reaktionen darauf, dass Bill Belichick gesehen hat, okay, also selbst wenn Julian Edelman zurückkommt, gegen so eine Defense werden wir vielleicht in den Playoffs nochmal laufen. Wir brauchen irgendjemanden, der den Ball auch fangen kann, 40 plus Yards etc.
Nein, also ich glaube, eine direkte Reaktion auf das Spiel war das nicht. Vielleicht hat es so ein wenig das Ganze noch eine Spur wichtiger gemacht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber generell, wir dürfen nicht vergessen, Mike Reese haut das immer raus. Ich glaube, das war jetzt, also der Josh Gordon Trade war die 27. Transaktion seit Beginn des Liga-Jahres im März. Also 27 verschiedene Leute wurden gesigned und gecuttet und was auch immer, seitdem das Liga-Jahr losgeht auf der Position des Wide Receivers. Und das ist schon eine Menge. Das ist ungewöhnlich viel. Aber halt auch nicht verwunderlich, wenn du nur mit 3 Wide Receivern am Start bist und einer davon ist halt so ein Gadget-Player und die anderen beiden sind ja, so 2B Receiver und keine 1 oder sogar 3 Receiver, ne, Nummer 3 Receiver, dann ist das auch nicht verwunderlich, dass du da weitermachst. Und man darf auch nicht vergessen, Josh Gordon ist ein Jahrzehntetalent oder vielleicht sogar ein Jahrhunderttalent, was halt die reine Fähigkeit angeht. Aber das Gepäck, ne?
Ja, das Gepäck nimmt er mit. Aber wir werden sehen, wir sprechen es gleich nochmal an. Den Gordon Trade, da gibt es ja auch die ein oder andere amüsante Story zu. Was hast du sonst noch aus dem Spiel mitgenommen?
Die Verletzung müssen wir noch eben kurz ansprechen.
Ja, achso, ne? Ich dachte, du hast vielleicht noch den einen oder anderen negativen Punkt, wenn wir zum Beispiel Defense ansprechen.
Also ja, jetzt, ja,
Also wir hatten ja zum Beispiel auch dann Eric Rowe gesehen, der wurde gebencht. Jane Mack, wie du ihn ja gerne nennst, Jason McCourty, kam dann rein, hat dann mehr Snaps bekommen, hat zumindest okay getackelt, aber jetzt auch nicht großartig besser gespielt. Glaubst du, dass der Spot des zweiten Corners neben Stephon Gilmore jetzt schlussendlich wirklich zur Verfügung steht, nachdem Eric Rowe ja relativ schnell auch da gesettelt war?
Ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, Bill Belichick, der hat halt so seine Vorstellung von seinen Spielern, ne? Also sei es jetzt irgendwie Geno Grissom, wo er irgendwie einfach nicht einsehen will, dass er noch kein NFL-Spieler ist und noch setze ich mal in Klammern.
Er ist ein guter Special-Teamer, ja.
Ja, aber kein guter Defensive End. Das hat man jetzt auch in diesem Spiel wieder gesehen. Ne? Und so habe ich dann irgendwie auch das Gefühl bei Rowe, der wird so auf Gedeih und Verderb als Nummer 2 gesetzt und auf Gedeih und Verderb schafft er es immer wieder halt zu versauen irgendwo. Und dann wird er wieder gebencht und dann kommt McCourty rein und der kriegt es irgendwie auch nicht gebacken. Und dann hast du noch Nummer 31.
Jones.
Jones, genau. Der dann auch mal wieder reinkommt. Und ja, jetzt haben wir Cyrus Jones, ist jetzt auch wieder am Start. Und JC Jackson haben wir auch noch. Also irgendwie die Nummer 2 Corner-Position, die ist und bleibt einfach massiv fraglich. Ne? Und ist voll offen, meiner Meinung nach, ja.
Was ich ja auch sehr interessant fand, und da muss ich auch das Coaching so ein bisschen in Frage stellen, die Patriots gehen ja immer im Grunde genommen mit der Idee in so ein Spiel, der Nummer 1 Corner wird
die Nummer 2 alleine decken, ne?
Genau. Und ich finde, man hat da den falschen Weg gewählt. Stephon Gilmore war auf Moncrief und Cole war gegen Rowe. Und ich finde, man hätte es genau anders umdrehen müssen.
Ja, aber ich glaube, ja, keine Ahnung. Also ich finde, Jacksonville hat jetzt nicht so einen wirklichen Number One Receiver, ne? Die haben so eine ähnliche Wide Receiver Situation wie die Patriots, bloß haben sie mehr von denen, so würde ich es mal nennen. Das sind alles so Jags irgendwie.
Ja,
ne?
Aber ich fand die Evaluierung in dem Moment halt nicht so ganz zutreffend, was dann das Assignment angeht für Rowe und Gilmore. Ich glaube, es ist schwierig bei der Defensive-Leistung, das dann als möglichen Knackpunkt rauszusehen, aber das hat mich so ein bisschen gestört und vor allen Dingen, dass sie es auch nicht mehr geswitcht haben, dann, das hat mich auch so ein bisschen genervt, dass sie einfach nichts, das war so mein generelles Gefühl, kein In-Game-Coaching wirklich gemacht haben, wo man sagen könnte, okay, sie probieren jetzt mal was anderes. Im Grunde genommen haben sie jeden Spielzug so weitergespielt, mit der Ausnahme, dass sie eben ab frühes, Mitte, zweites Quarter im Grunde genommen all in gehen mussten und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mal an Blake Bortles ranzukommen, was sie dann bis zum Ende nicht geschafft haben, weil sie keinen einzigen Sack erreicht haben.
Ja, wie viele Rush Attempts hatte Blake Bortles gehabt? 6 Stück für 35 Yards. Ja, 35 Yards, das ist schon nicht zu verachten, 6 Yards per Attempt, aber vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass davon von den 6 Attempts, glaube ich, 5 für einen First Down gereicht haben, ne? Oder vielleicht 4. Das einzige Mal, dass er gestoppt wurde, war, als Gilmore wirklich ein exzellentes Tackle gegen ihn gemacht hat, was haarscharf an der Penalty vorbei war, aber auch keine war. Also, und das waren auch nur 2 Yards im Endeffekt. Aber im Prinzip hat es keiner auch geschafft, ihn irgendwie davon abzuhalten, einfach zu sagen, so, ja, Third Down, alles gedeckt, ich will nicht werfen, ja, gut, dann laufe ich mal für ein neues First Down, ne?
Absolut.
Also, ja, ja, aber wie gesagt, es gibt genug Gründe, freudig in die Zukunft zu schauen, denn wir wissen, die Patriots starten gerne mal langsam in die Saison hinein und finden ihren Höhepunkt, Hochpunkt eigentlich erst im Dezember so richtig. Und ja, wir wissen nicht, ob wir Jacksonville überhaupt nochmal wieder treffen werden müssen.
Würdest du sagen, denn ich tue es nicht, man kann es vergleichen mit Woche 1 letztes Jahr gegen Kansas City oder gegen Kansas City 2014, als sie da diesen Blowout-Loss hatten im Monday Night Game und dann das berühmte We're on to Cincinnati. Also ich kann es nicht vergleichen, weil man in beiden Spielen in der zweiten Halbzeit eine Steigerung gesehen hat, vor allen Dingen was den Einsatz angeht. Und das habe ich jetzt am Sonntag nicht gesehen.
Das ist schwer zu sagen. Ich finde schon, dass man da Parallelen sehen kann. Aber eine Steigerung in der zweiten Halbzeit, ja. Tja. Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte in vielen Momenten auch das Gefühl bei dem Spiel, dass, ich will es nicht glücklich nennen, was Blake Bortles gemacht hat. Das will ich wirklich nicht. Aber so eine gewisse Art der Zufälligkeit da drin war, dass es an einem anderen Spieltag auch anders laufen kann.
Ja.
Weißt du? Das hört sich dann immer so nach schlechter Verlierer an und, aber das meine ich damit gar nicht. Ne? Es ist einfach so, dass an einem anderen Tag, ne, wenn es jetzt irgendwie am Montag gestartet wäre oder so, dann wäre das Spiel anders verlaufen. Ne? Aber, ach ja, ich weiß es nicht.
Naja,
ich bin immer noch positiv.
Okay.
Also das,
das sind wir alle und das solltet ihr auch alle sein. Das wird sich ändern und ich glaube auch zeitnah ändern. Wir haben noch einen Punkt, die Verletzung in unserem kleinen Leitfaden hier im Petspot. Und zwar, dass einige Verletzungen jetzt auch wieder dazugekommen. Wir haben Dedrick Wise Jr., der auf einmal wie eine Statue da weil man in der auf dem Feld stand und seine Hand angeguckt hat, wurde dann rausgebracht. Er soll wohl einen, ja, wie nennt man dislocated finger auf Deutsch?
Ausgekugelt.
Ausgekugelten Finger haben. Ich glaube, der Daumen ist es. Hat er sich bei einem vergeblichen seiner gefühlt 200 Pass-Rush-Attempts zugezogen. Dann haben wir Patrick Chung, der mit einer Concussion raus ist. Da gibt es noch eine interessante Entwicklung. Die Liga und die NFLPA gucken sich momentan an, ob die Patriots und Chung oder die Patriots mit Chung gegen das Concussion-Protokoll verstoßen haben, denn diese mögliche Concussion hat er sich zugezogen, kam dann raus, wurde untersucht, kam dann nach einem Spielzug schon wieder aufs Feld, hat dann wohl noch etwas benommen, den Touchdown von Safarian Jenkins zugelassen und wurde dann komplett rausgenommen fürs Spiel und die Liga guckt eben, ob die Patriots ihn gar nicht mehr hätten aufs Feld lassen dürfen.
Ja, ja, das ist immer diese Sache mit den Concussion-Geschichten. Ne? Das ist, also ich glaube, gerade bei diesen nicht so High-Profile-Spielern wie Quarterback oder Star Running Back oder Star Wide Receiver, da ist es halt ein Fehler des Systems, das die NFL da aufgebaut hat. Ne? Schlussendlich, du hast ja diese unabhängigen Neuralisten, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Wie nennt sich das? Neuraldoktoren? Nein. naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Die müssen sagen, hey, ich glaube, der Spieler hat eine Concussion, ich möchte den überprüfen. Dann muss der Spieler da hinkommen. Das hat Patrick schon in dem Moment, glaube ich, auch getan. Und dann wird ihm auch der Helm weggenommen. Ja. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiges Ding. Und wenn das nicht passiert ist, glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Vergehen der Patriots ist. Aber wir werden sehen, was da rauskommt.
Da wird ja gerne auch mal ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ich erinnere da nur immer gerne an die Situation von letzter Saison, als Russell Wilson ins blaue Zeltchen musste und gesagt hat, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, reingegangen ist, wahrscheinlich kurz einen Schluck Gatorade genommen hat und dann wieder rausgelaufen ist und weitergespielt hat. Und da wurde nie was getan. Das war auch eine relativ offensichtliche, ich will nicht sagen.
Doch, das wurde aber, glaube ich, auch untersucht. Aber ist nichts bei rumgekommen am Ende. Und wir hatten sowas ja auch mal mit Cam Newton, der ja auch relativ komisch rumgedackelt ist. Und am Ende hat Luke, er gesagt, ja, das war irgendwie was im Kiefer hatte oder so. Oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ich glaube nicht, dass da am Ende was bei rumkommen wird.
Genau. Und dann hatten wir noch eine Verletzung, glaube ich. Nee, noch eine Concussion von
Trey Flowers.
Trey Flowers, genau, der auch relativ raus ist.
Das muss man den Patriots dann natürlich auch zugute halten, der Defense vor allen Dingen in dem Moment, dass Trey Flowers der beste Pass-Rusher, ja, ich würde schon sagen, mehr oder weniger das ganze Spiel nicht dabei war. Ne? Das fehlte natürlich auch dann. Und gleichzeitig ist natürlich der Tackle von Jacksonville auch raus. War das Robinson? Ich weiß es nicht mehr genau. Dementsprechend, wenn ein Starting-Tackle rausgeht und ein Starting-Pass-Rusher, könnte man ja auch meinen, es wäre ungefähr ebenbürtig, aber optimal sicherlich nicht. Ne? Deswegen hat Davis auch ziemlich viel gespielt, der auch viel Läufe zugelassen hat über seine Ecke. Das wäre noch so ein weiterer Punkt. Aber gut, ich verstehe es auch nicht, warum dann Davis irgendwie aktiv ist und Rivers nicht. Also das verwundert mich schon irgendwie so ein bisschen. Der scheint echt so ein bisschen auf der Badlist von Bill Belichick zu sein.
Ja. Genau, so viel zum...
Eine Sache noch.
Du hast noch eine Verletzung? Hoffentlich nicht.
Nee, noch eine Ergänzung. Wise war auf jeden Fall heute wieder beim Training dabei und hat irgendwie so den typischen Verband um seine Hand gehabt.
Wahrscheinlich so diesen typischen gefühlten...
Nicht den Klumpen.
Nicht den 3-Kilo-Klumpen.
Nee, nicht den Klumpen, so eine Verlängerung der Hand quasi. Also so eine Hand ohne Finger, wenn du so möchtest.
Eine Hand ohne Finger ist schön. Hoffentlich hat er nicht mit Feuerwerk gespielt. Genau, aber beim Training heute waren die beiden, die mit der Gehirnerschütterung oder im Protokoll sich befinden, natürlich nicht da, sprich Patrick Chung nicht da, was sehr, sehr schwierig ist, wenn wir Patrick Chung verlieren sollten für einen gewissen Zeitraum. Und auch.
Finde ich eher nicht, ehrlich gesagt.
Trey Flowers. Du magst also Patrick Chung nicht?
Nein, ich finde, du kannst Chung eher verdauen als Flowers, das meine ich damit.
Ja, boah, das ist schwierig. Will ich mich nicht drauf festlegen. Das ist so, keine Ahnung, das ist so wie, stehst vor so einem Kühleisfach und sind nur zwei Eis drin. Ein Mars-Eis und ein Snickers-Eis. Du kannst nicht beide nehmen, musst eins nehmen.
Ich nehme Capri. Ja, genau. Nein, Snickers, ich mag Mars nicht so gerne. Okay. Aber
das ist dann ungefähr so der Move. Eric Rowe spielt jetzt Safety für Patrick Chung, so ungefähr. Oh Gott, ich nehme Capri. Ja. Okay. Genau, dann kommen wir zur großen Nachricht, und zwar Josh Gordon, auch das hatten wir gestern kurz angesprochen im Podcast, Josh Gordon für einen 5-Runden-Pick zu den New England Patriots gewechselt von den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, wie gesagt, um das nochmal aufzurollen für alle, die es nicht mitbekommen haben, waren am Samstag sehr, sehr erbost, nachdem Josh Gordon einen Privat-Fototermin hatte, bei dem er einen 40-Yard-Dash dann auch noch gelaufen ist für so einen Hype-Video für seine neue Klamottenfirma. Und bei diesem 40-Yard-Dash, den er gelaufen ist, in dieser Promo, hat er sich wohl den Oberschenkel so ein bisschen gezerrt oder wehgetan, was auch immer. Daraufhin war er wohl ein bisschen enttäuscht auch selber, ist dann am Samstag zu spät zu den Cleveland Browns gestoßen, zu deren Meeting. Daraufhin haben die Cleveland Browns gesagt, okay, das war's jetzt mit dir. Du bist A, verletzt, B, kommst auch noch zu spät, hast uns nicht informiert vorher schon. Wir wollen dich loswerden, haben dann öffentlich gesagt, wir würden ihn eh rausschmeißen am Montag, aber wenn jemand Lust hat, kann er uns ja was anbieten. Die Patriots haben dann was angeboten und Bill Belichick-like hat er das dann auch zu einem sehr guten Deal gemacht, denn man hat mehrfach gelesen, dass die Browns eigentlich dann was anderes haben wollten, also, aber das ist typisch Browns, sich dann im Nachhinein zu denken, eigentlich wollten wir mehr. Bill Belichick hat sie jetzt nicht über den Tisch gezogen, aber hat einen guten Deal rausgeholt, denn wenn Josh Gordon nicht 10 Spieler aktiv ist, bekommen sie einen Conditional 7th Round Pick zurück von den Browns.
Genau, wobei ich da auch irgendwie was gelesen habe von einem Twitter-Reporter allerdings nur, dass der 7th Round Pick gar nicht mal an die 10 Spiele gebunden ist. Aber steht alles noch nicht so ganz fest. War echt eine lustige Posse dann insgesamt wieder, ne? Belichick hat sich am Montag und am Dienstag verweigert zu kommentieren.
Heute auch.
Immer noch so heute auch, ja, sehr
heute
gut.
Hat er, und deswegen, das meine ich.
Also. Aber Josh Gordon war beim Training dabei. Also eigentlich kann er jetzt nicht mehr dementieren, dass irgendwie der Trade noch nicht durch ist, denn Josh Gordon hat mittrainiert. Ja.
Ich habe ein lustiges Zitat gesehen. Da wurde zitiert, dass er eben Josh Gordon, sage ich schon, Bill Belichick gesagt hat, der Trade, der ist noch nicht durch, ich rede darüber nur nicht drüber. Darunter stand dann, die Patriots haben es schon offiziell announced, die Browns haben das getan und die NFL auch, die hat es schon approved, aber der Bill Belichick noch nicht. Und deswegen ist der Trade noch nicht durch.
Ja, ich habe dann dazu noch einen Kommentar gesehen von irgendjemandem, der gesagt hat, okay, das liegt mit Sicherheit daran, dass Bill Belichick sich erst zu dem Trade äußert, wenn er finalisiert ist. Und der Trade ist erst dann finalisiert, wenn die 10 Spiele abgelaufen sind, in den Gordon gespielt hat. Sprich, erst dann um Weihnachten rum oder so wird er sich zu Josh Gordon äußern. Denn dann ist erst klar, ob ein 7-Round-Pick zurückkommt oder nicht. Und dann ist der Trade erst quasi offiziell beendet.
Wird eine lustige Story, wenn Bill Belichick sich dann im Super Bowl-Wochenende zum ersten Mal über Josh Gordon-Trade auslässt.
Ja, das wird er, glaube ich, nicht hinkriegen. Also ich meine, er ist ja der Meister da drin im Nichtsagen und im Reporter verärgern und zu erziehen in gleichermaßen, aber ja.
Vielleicht will er auch Gordon noch mehr aus der Media-Coverage rausholen damit.
Mit Sicherheit. Wobei ich gehört habe, dass Gordon wahrscheinlich am Freitag sich der Presse wird stellen können müssen. Bin mir da mal nicht so ganz sicher, inwiefern das stimmt. Gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass Belichick die ganze Zeit auch darauf gewartet hat, dass er mit Gordon selber sprechen kann, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwie Sonntagabend, Montagmorgen der Trade finalisiert wurde und Gordon dann montagsabends, ja, wahrscheinlich eher dienstagsmorgens oder montagsnachts dann rüberkommt nach New England und Belichick dann tatsächlich erst am Dienstag die erste Möglichkeit hatte, mit ihm zu sprechen. Verständlich, dass er darauf warten will, denn bei Josh Gordon geht es halt wirklich viel um seine Psyche und seine Marihuana-Abhängigkeit oder seine Selbstmedikamentation mit Marihuana und dass er dann mit ihm quatschen will, den Patriots Way vorstellen möchte und so. Kann ich schon verstehen irgendwo, aber die Äußerung vielleicht nicht so ganz.
Ja, absolut. Für Josh Gordon musste dann ja auch Platz geschaffen werden, Christian. Und dafür ist dann ein anderer Wide Receiver, der jetzt auch noch nicht so lange da war, musste dann wieder die Koffer packen.
Ja, Corey Coleman wurde quasi gecuttet dafür. Ist jetzt aber wieder auf dem Practice Squad gelandet. Schon eine interessante Entwicklung, ne? Vor 2 Jahren war ein Top 20 First Round Pick und landet jetzt auf einem Practice Squad von einem Team. Schon interessant, dass das so funktioniert, ne? Aber der wird in der Hinterhand gehalten, ne? Als Notfalllösung. Ja, schon okay. Jordan Matthews übrigens, wo dann auch Ende der letzten Woche irgendwie so ein bisschen gemutmaßt wurde, dass er vielleicht zu den Patriots zurückkehren könnte, ist jetzt bei den Philadelphia Eagles gelandet und bei seinem alten Team und hofft da wieder so ein bisschen Fuß zu fassen.
Genau, nachdem Mike Wallace auf längere IR. Zeit jetzt genau auf der IRA gelandet ist. Genau, also Josh Gordon, gut, wir können jetzt viel spekulieren, Christian, wir kennen ihn nicht, wir kennen seinen Status nicht, wir wissen nicht, wie weit das wirklich Browns Problem vielleicht auch war in den letzten Wochen und Monaten. Wir können einfach nur hoffen, dass er, ja, zumindest auch wenn er nur annähernd an seine Leistung in den ersten Jahren herankommen würde, wird, dann ist er eine unglaubliche Verstärkung für die Patriots. Und
wenn er 1400 Yards in dieser Saison schafft, dann haben wir, glaube ich, keine Probleme mehr.
Absolut nicht, dann nicht. Also, man wünscht sich einfach so sehr jemanden wie Josh Gordon bei den Patriots momentan, weil was mir auch aufgefallen ist, jetzt mal bei dem Jacksonville-Game, Jacksonville hatte ja für sich wahrscheinlich, so war mein Empfinden, das Spiel relativ schnell für sich auch eingetütet und war sich auch relativ sicher. Also sie haben nicht nur in der Offense Blake Bortles wirklich sehr viel Verantwortung gegeben, indem er auch im vierten Viertel dann noch Bälle geworfen hat, anstatt zu versuchen, die Uhr runterzulaufen, wo man ja mit 2 Scores in Führung lag. Nein, auch die Defense hat sehr, sehr, sehr selbstbewusst gespielt und ich habe ein paar Mal das beobachtet, dass Jalen Ramsey beispielsweise sein Assignment, seinen Wide Receiver, den er covern musste, abgegeben hat oder beziehungsweise aufgegeben hat, weil er versucht hat zu antizipieren, wo Brady hinläuft und hat quasi die Route von einem anderen Spieler versucht zu undercutten, um eben noch das i-Tüpfelchen auf den Sieg zu setzen und Tom Brady zu intercepten. Also ich hatte das Gefühl, Jalen Ramsey
hat er definitiv gemacht, ja.
Ich habe das Gefühl gehabt, so Jalen Ramsey, der weiß, okay, wir gewinnen das Spiel, also wir werden sowohl nicht mehr verlieren, dann will ich jetzt meinen persönlichen Erfolg und will unbedingt Tom Brady intercepten, weil das fehlt mir einfach noch, damit ich das nächste Woche nochmal aufs Cover von Whatever komme. Und deswegen hat er teilweise, das wird Doug Marrone oder auch Tom Coughlin mit Sicherheit nicht gefallen. Also er hat quasi seinen Receiver einfach weglaufen lassen und hat einfach gedacht, okay, ich jump jetzt die Route und hole mir den Pick. Auch der
ein paar Mal ist es auch fehlgeschlagen, ne?
Ja, der Touchdown von Hogan, muss man sagen, auch da hat er antizipiert, hat gedacht, es wird so ein Flat Route und war dann einen Tacken zu spät beim ersten Touchdown von Hogan in der Endzone, da in der Red Zone. Eigentlich.
Ja, vorher hat es auch mal sogar zum First Down gereicht, als Brady dann White angeschmissen hat, ne? Ich glaube, da war White gecovert von Ramsey und Ramsey ist so ein bisschen in die, ja, war es ein Seam? Oder ja, auf jeden Fall auf Hogan war das dann, glaube ich. Da wollte die dann undercutten quasi und ja gut, hat nicht geschadet, ne?
Nee. Genau, also von daher wäre Josh Gordon großartig. Ich glaube, bei einem Josh Gordon macht man das eben nicht. Den lässt man nicht vorbeilaufen, den lässt man nicht ungedeckt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, okay, wenn ich jetzt, mein Fanboy in mir hat durch das Signing von Josh Gordon schon so ein bisschen Hype bekommen, ne? Ich bin echt schon wieder absolut überzeugt davon, dass Josh Gordon super einschlagen wird und aber das ist halt Fanboy-Tum, das ist so ein Gefühl und das ist jetzt nicht unbedingt auf Realität gemünzt. Dementsprechend versuche ich mich da so ein bisschen im Zaum zu halten. Es gibt da auch einfach viele Probleme. Also das erste Problem ist einfach, wie kommt er in New England klar, ne? Das ist so, wie ist er mit seinen mentalen Kapazitäten da und
Flash,
kann er noch arbeiten?
Gordon.
Definitiv. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, wie schnell kriegt er die neue Terminologie hin, ne? Oder wird es darauf hinauslaufen, dass dann Tom Brady Trips YZ das Playcall angibt und sagt, Josh, du läufst einfach nur eine Streak. Ne? Oder Josh, du machst eine Slant in die Mitte. Oder Josh, lauf eine In-Route oder eine Out-Route oder was auch immer. Ne? Ob man dann wirklich die Offense für ihn so komplett umstellt und auf ihn zuschneidert und ihn da wirklich dann so mitzieht quasi. Ne?
Ja.
Oder sagt man so, friss oder stirb, lern es oder du bist raus. Ne? Das ist ja auch eine durchaus wichtige Frage.
Die Patriots werden mit Sicherheit, wenn er jetzt am Sonntag spielen sollte gegen die Lions, mit Sicherheit ein relativ limitiertes Paket für ihn haben, was er schnell übernehmen kann aufgrund seines Wissens. Ich glaube schon, dass sie ihn gut einbauen können. Ich glaube auch schon, dass die Coaches genug Erfahrung damit haben, jemanden wie ihn einzusetzen. Auch wenn sie so ein Talent schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben in Foxborough, wissen sie schon, wie man Spieler, die aus einem anderen Playbook-Stamm kommen, gut integrieren kann. Eine wunderbare Episode ja auch bei Hard Knocks war ja die Rückkehr von Josh Gordon zu den Browns. Und er sitzt in der Umkleidekabine und guckt sich quasi auf dem Tablet das Playbook an und sagt, ach ja, den Spielzug kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch. Und da habe ich gedacht, das würde halt zum Beispiel bei den Patriots niemals vorkommen. Ne, dass da irgendwie jemand kommt und sagt, ja, ja, ich kenne den schon kein Problem, mache ich. Ist nicht hier mit trainieren, also muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken, kenne ich, habe ich doch schon 300 Mal gelaufen, die Route. Sondern das wird bei den Patriots halt nicht passieren. Da haben sie, glaube ich, auch aus Leuten wie Ocho Cinco gelernt, da wird nicht gesagt, ja, okay, kennst du? Okay, ja gut, dann mach das mal, sondern das wird wirklich ihm eingebläut, aber man wird auf jeden Fall sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass er nicht einfach sagt, ja, ja, kenne ich, also ist doch die gleiche Route, wie ich sie immer laufe, so ungefähr, sondern da wird ganz genau geguckt, bevor man ihn da wirklich frei laufen lässt, beziehungsweise nutzen kann.
Ja. Ja, das glaube ich auch. Also in New England weht ein anderer Wind, ne? Und das ist ja auch allen klar. Es ist halt wirklich, ja, es entscheidet sich relativ zügig, glaube ich, ob es was bringen wird oder nicht. Aber ich hoffe es einfach. Also bei mir ist einfach die Hoffnung extrem hoch. Wir werden sehen. Wir werden einfach sehen. Das ist, man kann es nicht voraussagen.
Dann, du hattest es angesprochen, das Signing von Cyrus Jones. Den hat man quasi vom Practice Squad der Baltimore Ravens zurückgeholt.
Genau.
Der ehemalige Second-Round-Pick von aus Alabama, der nie wirklich überzeugen konnte, weder als Corner noch geschweige denn als Punt-Returner. Er ist jetzt zurück. Ich glaube, auch das ist etwas, eine der vielen Baustellen, von denen, glaube ich, also ich keine Ahnung hatte und auch, glaube ich, Bill Belichick so das nicht vor der Saison geahnt hat, dass er so viele Baustellen auf einmal hat in Woche 3. Denn das Return-Game, generell das Special-Team, ist nicht wirklich auf der Höhe. Und entweder holt man jetzt Cyrus Jones nochmal rein, um ihm nochmal eine Chance zu geben als Punt-Returner, oder man nimmt wirklich nochmal ihn rein und denkt sich, okay, vielleicht hat er auch nochmal eine Chance als Corner, jetzt nachdem Rowe gebancht wurde.
Sowohl als auch, glaube ich auch. Also Kenyon Barner wurde ja wieder gecuttet, der für dieses Wochenende quasi als Not-Punt-Returner eingestellt wurde. Der ist jetzt wieder raus. Dementsprechend ist Cyrus Jones als Punt-Returner möglicherweise da. Ich weiß aber nicht, ob man ihm da vertraut. Aber gleichzeitig bietet er halt auch nochmal die Möglichkeit als Cornerback, ja, so eine Not-Not-Option, ne? So ein Notnagel irgendwie. Also das ist so eine Doppelgeschichte. Ich tippe aber ehrlich gesagt eher darauf, dass er nächstes Wochenende dann inactive ist gegen die Lions.
Ich denke auch. Kommen wir zum Spiel der Lions, Christian. Was erwartest du?
Ein Sieg. Also nichts anderes. Ich glaube auch nicht, dass man...
5 Euro ins Phrasenschwein. Wir bräuchten mal so ein Phrasenschwein.
Ja, das ist besser nicht. Ja, das Spiel muss gewonnen werden. Ne? Das ist für mich relativ klar. Es ist zwar okay, es ist in Detroit, aber Detroit hat die ersten beiden Spiele extrem schlecht gespielt. Es ging Gerüchte rum, dass Patricia den Lockerroom direkt schon wieder verloren hat. Jetzt, dass viele,
ja, das habe ich auch gelesen.
dass viele Spieler seinem Patriots Way nicht wirklich folgen können und damit nicht umgehen können. Und so haben die Lions auch irgendwie ein bisschen gespielt, ne? Also zumindest das erste Spiel sah ganz stark danach aus. Und auch was Talent jetzt alleine angeht, wenn du Talent gegen Talent aufmisst, sind die Patriots in meinen Augen stärker. Es muss ein Sieg werden. Wenn das jetzt der jährliche Stinker wird, also das jährliche Spiel der Patriots, was wir sowieso ungefähr einmal im Jahr haben, wo sie gegen einen unterlegenen Gegner schlecht spielen und verlieren, okay, aber allerdings ist dann natürlich so ein bisschen das Paniklevel auch wieder ein bisschen höher, ne?
Absolut. Ich frage mich nur gerade, wie sie eben innerhalb von einer Woche die Probleme in den Griff bekommen. Die O-Line der Lions ist mit Sicherheit nicht so großartig, also sie ist jetzt auch nicht so viel schlechter als die der Jaguars, finde ich. Und meine Frage ist, wie fixt man den Pass-Rush innerhalb von einer Woche, weil Matthew Stafford ist in meinen Augen deutlich besser als Blake Bortles, der hat deutlich bessere Waffen auch mit Golden Tate allen voran und dann die Linebacker, also was macht man mit Dante Hightower, wie kriegt man Bentley zurück in die Spur, dass er ein bisschen mehr Verantwortung.
Ja, aber gegen Houston hat es ja auch funktioniert, ne? Und zwar war die Pass-Coverage jetzt auch nicht wirklich optimal. Da lag es auch eher daran, dass Deshaun Watson doch einige Bälle nicht so genau an den Mann gebracht hat. Aber ich glaube noch nicht, dass man das Spiel gegen Jacksonville wirklich als Baseline nehmen kann.
Nee, aber ich glaube auch nicht, dass gegen Houston. Anscheinend war Houston ziemlich schlecht. Sie haben jetzt gegen Tennessee mit Blaine Gabbert verloren. Also es ist jetzt auch nicht so.
Aber wir reden jetzt darüber, dass die Patriots, ja, ich weiß nicht, das ist, ja.
Zumindest im letzten Aufeinandertreffen hat Golden Tate damals schon bei den Lions die Patriots ihnen sehr, sehr wehgetan. Ich bin mal gespannt. Also ich erwarte auch einen Sieg. Sunday Night Game, wunderbar, freue ich mich. Aber es wird nicht leicht, glaube ich, in der momentanen Situation. Ich bin gespannt, ob Josh Gordon, ich könnte mir vorstellen, dass er für ein paar Spielzüge reinkommt.
Ja, das kann passieren.
Aber, naja.
Kann der Punts fangen, weißt du das?
Bitte?
Ob der Punts fangen kann.
Kann er bestimmt, ja.
Keine Ahnung.
Also irgendwann musst du vielleicht auch immer einfach sagen, okay, Leute, wir haben einfach niemanden. Meinetwegen Matthew Slater, stell dich da hin und mach jedes Mal einen Faircatch. Ist es besser?
Ja, das wäre ja Chung. Also ich glaube, die 5 Punts, die Chung in seiner Karriere bei den Patriots gefangen hat, waren immer ein Faircatch, ne?
Ja, stimmt.
Oder waren es vielleicht sogar mehr als 5, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat da letzte Woche aus einem Interview zu was gesagt, irgendwie.
Das erste immer Prämisse ist.
Nee, erste Prämisse ist, den Ball zu fangen.
Ja, klar.
Zweite Prämisse ist, zu gucken, ob man Raumgewinn schaffen kann.
Aber was hat Bill Belichick jetzt auch vor, ich glaube, 1 oder 2 Wochen gesagt, Punts zu fielden ist einfach nur ein Training. Das muss man nicht können, da gibt es kein Talent für, das trainiert man einfach.
Ja.
Da frage ich mich halt nur, was hat er dann mit Cyrus Jones gemacht? 3 Jahre lang, 2 Jahre lang.
Ja, ne? Ja, das fragen sich viele zu Recht.
Genau.
Dann wieder Belichick, der GM, ne?
Ja, da gibt es jetzt auch wieder viele Stimmen, ist Bill Belichick am scheiß GM.
Ja, gut, aber das kommt immer auf, ne? Das ist die Sache. Aber es ist ja auch nicht so unrecht, klar, wenn du die letzten Jahre anschaust, da kommt halt nicht so viel Talent aus dem Draft und das ist essentiell wichtig und das beißt dann später dann down the road in den Hintern. Es ist wie es ist. Du kannst nicht sagen, ich möchte Bill Belichick nur als Head Coach haben, also lässt sich nicht demoten. Und dann hätte man vielleicht auch Gronkh nicht, ne? Darf man zum Beispiel auch wieder nicht vergessen.
Absolut. Ich sage ja auch nicht, dass er ein schlechter GM ist. Ich sage nur, die Stories kommen
auf. Ja.
Vielleicht noch eine zum Abschluss heute. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas Interessantes reinbringen, Christian.
Nö.
Nee. Noch eine kleine gute Nachtgeschichte, sozusagen. Es ist mal wieder irgendjemandem gelungen, ein Buch zu schreiben. Langsam aber sicher geht es mir tierisch auf den Keks. Jedes Mal im Abstand von 4-5 Monaten gibt es den nächsten Skandal, der die Patriots erreicht. Entweder ist es irgendein Reporter aus Indianapolis oder irgendein Reporter von ESPN, der denkt, er hat irgendjemanden gefunden, der irgendwann mal mit Bill Belichick in Nantucket irgendwie fischen war und ihm da mal was gesagt hat und daraus ein ganzes Buch formuliert. Jetzt haben wir das Ganze wieder mit dem, ja, kann man es zusammenfassen, Borderline ist, Tom Brady hatte Angst, dass Bill Belichick quasi den Peyton Manning Move mit ihm macht und ihn rausschmeißt und hatte deswegen überlegt, im März diesen Jahres in den Ruhestand zu gehen, also zu retiren, eben aus Angst vor Bill Belichick. Und natürlich wird dann auch die Schwester von Tom Brady interviewt und sie sagt dann quote on quote sowas wie, wenn man so lange mit jemandem arbeitet, der einen nie lobt, der einen immer nur quasi angeht, der einem immer sagt, wie schlecht man doch ist, dann kann man das natürlich auch irgendwann nicht mehr ertragen. Und Tom Brady ihr Bruder hatte halt einfach Angst, dass Bill Belichick ihn einfach rausschmeißt. Und das wollte er sich nicht über sich ergehen lassen und hat deswegen mit dem Gedankenspiel gespielt, zu retiren.
Ach, die Seite kannte ich noch gar nicht. Ich habe nur was von irgendeiner ungenannten Quelle nahe der Situation. Irgendwie ein ungenannter Freund von Tom Brady hat irgendwie gesagt, dass er eine Scheidung erzwingen wollte von sich und Bill Belichick quasi. Mhm. Oder darüber nachgedacht hat, also sich entweder selber traden lassen, dann aber realisiert hat, dass er das nicht machen kann, jetzt wo Garoppolo nicht mehr da ist, weil er dann gehasst werden würde in Boston und dementsprechend dann gesagt hat, okay, ich bleibe. Ja, keine Ahnung. Ian O'Connor hat das Buch geschrieben von ESPN, ist jetzt auch kein unbekannter Name, aber ich habe irgendwie nicht mehr so richtig viel Lust auf diese ganzen ominösen Quellen. Also das geht mir tierisch auf den Sack, dass man da einfach, ja, so viele Sachen sagt, die nicht belegbar sind und nicht widerlegbar sind. Und das ist für mich irgendwie alles mittlerweile nur noch Unterhaltung.
Absolut. Also mich regt es wirklich auf, weil es ist einfach nur ein Verkaufsargument.
Genau.
Also du willst quasi dein Buch, weil sonst wird das Buch kein Schwein kaufen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Wenn man jetzt diese Nuggets da reinwirft, kaufen das wieder ein paar Leute und die Verkaufszahlen gehen etwas nach oben. Das ist der einzige Grund für mich. Also ansonsten macht es einfach keinen Sinn, weil du könntest jetzt auch wieder irgendjemanden fragen, hier schreib doch mal eben schnell ein Buch über die Patriots, das verkauft sich generell gut. Und wenn du dann noch sagst, ich habe mal von jemandem gehört, der mal gehört hat, der Bill Belichick mal gehört hat, dass er gesagt hat, er findet eigentlich Peyton Manning schon immer viel besser als Tom Brady, dann hast du die nächste Riesenstory, kannst du ein ganzes Buch drüber schreiben. Das ist ultra anstrengend einfach nur noch.
Ja, das sind diese ganzen Hot Takes, ne, und diese Outrage-Snippets irgendwie, ne, so wie Skip Bayless hat jetzt bei dem Patriots-Spiel Smelly-Check getwittert.
Ja.
Also eine Mischung aus so ein Spitzname halt, dass er stinken würde quasi. Skip Bayless ist auch so ein Talking Head bei diesem First Take to do.
Undisputed
da, ne?
Mit Sharon Sharp. Da geht's immer nur.
Ich meine, mir das nicht angucken.
Das musst du dir mal eine Stunde lang angucken. Da kommt das Nugget rein.
Das ist komprimierter Bullshit. Ne? Wirklich nur um irgendwie Scheiß drauf, was ich sage. Es geht nur darum, dass es kontrovers ist. Ne?
Ja, das ist herrlich.
Irgendwie in die
so
Twitter-Welt rausdrängt.
Stephen A. Smith bei ESPN.
Genau. Also ich kann das nicht hören. Und das ist klar. Ich meine, Football ist Unterhaltung und so weiter. Und das lebt auch viel von den Kontroversen. Natürlich. Aber es wird mir bei den Patriots mittlerweile echt auch eine Spur zu viel, ähnlich wie dir.
Es ist viel zu viel und es nervt und vor allen Dingen muss man es nicht haben. Und mein Take dazu ist einfach, ja, mein Gott, Leute, lebt damit, dass Tom Brady und Bill Belichick sich nicht großartig mögen, aber das müssen sie nicht, denn sie haben eine Arbeitsbeziehung und sie werden mit Sicherheit, wenn sie irgendwann dann beide mal, nicht das zeitliche Segnen, wenn sie irgendwann nicht mehr zusammenarbeiten sollten, weil einer von ihnen retired oder woanders hingeht oder was auch immer, dann werden sie sich mit Sicherheit nicht zum Geburtstag immer anrufen und eine Torte backen, aber das müssen sie auch nicht. Sie müssen miteinander funktionieren und das tun sie und Bill Belichick hat jetzt auch mehrfach in dieser Saison, wo ich ein bisschen gedacht habe, so wow, okay, hört man auch selten, sehr, sehr in hohen Tönen von Tom Brady gesprochen. In dieser Offseason. Er hat nie irgendwie zum Thema gemacht, dass er es nervig fand, dass Tom Brady nicht da war. Er hat es nie wirklich zum Thema gemacht, dass er irgendwas an Tom Brady kritisiert. Und er hat jetzt zuletzt auch nochmal gesagt, er würde niemals eine Entscheidung von Tom Brady, die er auf dem Feld trifft, hinterfragen. Und
glaubst du nicht, dass er dann auf dem Trainingsplatz wieder sagt, so, ach komm, Tom Brady ist doch scheiße, das kann Johnny Football von der Foxborough High besser als du?
Ja gut, das wird er immer machen, weil das ist halt sein Ding und das funktioniert auch, aber das ist ja auch okay und Tom Brady sagt auch immer wieder, ja gut, zwischen den Zeilen sagt Tom Brady das doch selber, ich bin kein Fan von ihm und ich werde nicht mit ihm nach Nantucket fahren, aber mein Gott, er ist der beste Coach, den ich jemals haben konnte, weil hätte Tom Brady irgendwie in seiner Karriere so eine Jet-Situation gehabt, dann wäre er niemals dieser Quarterback, der er ist. Von daher, irgendwann reicht es auch mal, ja. Und wir werden noch 300
Aber
Leute...
Aber den kann man wiederum entgegenbringen, dass Tom Brady jetzt einen ganz anderen Approach diese Saison zumindest medial vertritt. Ne? Er sagt ja viel, dass es ihm um Spaß geht und darum geht, was zu haben, was ihm Spaß macht quasi. Ne?
Ja klar, und sonst lassen sich seine Facebook-Dokus auch nicht so gut vermarkten.
Ja, das ist natürlich vielleicht die nächste Frage, ob das auch nicht wieder ein Marketing-Ding ist. Aber naja, es gibt halt viel, über das wir reden können, aber es ist irgendwie auch ermüdend.
Es ist absolut ermüdend und deswegen sollten wir auch die Folge jetzt beenden, Christian. Wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen, wenn ihr uns abonniert bei iTunes etc. pp. Wir wünschen euch ein wunderschönes Sunday Night Game. Wir werden nächste Woche wieder Dienstag mit dem NFL Tuesday vom GFL-Pod da sein und Mittwoch dann wieder hier das Patriots-Spiel besprechen. Bis dahin, alles Gute, ciao.